Ja. Gibt's was Schöneres? Grab ist leer. Ja, aber nicht nur, dass das Grab leer ist, ist das Schöne. Das ist ja auch gut, das ist halt leer. Ja, der da drin gelegen hat, nämlich Jesus Christus, der lebt. Er ist auferstanden. Er lebt wieder nach dem Tod. 3 Tage war er im Tod, er lebt wieder. Und das ist eine tolle Nachricht, eine tolle Botschaft, die wir haben. Und heute denken wir daran zu Ostern. Ich habe die Tage Radio gehört und hieß es dann, ja, Ostern ist ja der wichtigste Feiertag für uns Christen. Da habe ich nur gedacht, ja, ja, ja. Ostern ist der beste und der schönste und der wichtigste Feiertag. Wenn Jesus nur gekreuzigt worden wäre und nicht auferstanden, dann wird was fehlen. Wenn Jesus nur geboren worden wäre und gelebt hätte und irgendwie alt geworden wäre, wie wir alle alt werden, wäre es auch nicht. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Das ist wunderbar, sehr schön. Also ich werde heute auch über Ostern natürlich predigen und fragte mich die Tage, was predigst du denn? Predigst du über Ostern? Natürlich predige ich über Ostern. Das ist selbstverständlich. Dann hat mir gesagt, was er dann, ach, da mache ich so alle möglichen Sachen um Ostern. Und ich habe gesagt, ja, ist alles richtig, alles gut. Und alle Lieder um Ostern, alles gut, alles gut, alles gut. Und Ulrich fragte mich gerade, willst du nicht mitspielen gerade? Dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich gerne. Ist doch wunderbar, ist doch schön. Ne? So ein schöner, freudiger Tag. Und ich hoffe, ihr freut euch alle und ihr geht nachher, wenn dann der Gottesdienst zu Ende ist, wenn der Hartmut den Segen gesprochen hat, ja, du sprichst den Segen, dass wir dann alle fröhlich nach Hause gehen und zum Armen und keine Ahnung was, uns küssen oder was auch immer, einfach fröhlich sind. Ne? Das hoffe ich. Gut, ich möchte noch mal kurz beten und dann werde ich uns das Wort auslegen. Lieber Jesus Christus, hab ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du auferstanden bist, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass dir der himmlische Vater die Kraft gegeben hat, aufzustehen und wieder zu leben und deinen Jüngern sich zu zeigen. Hab herzlichen Dank dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir in deinem Wort dich erkennen. Hab herzlichen Dank dafür, dass du uns Glauben schenken möchtest und schenkst. Und wir bitten dich, dass du uns die Herzen aufmachst und die Augen aufmachst und den Verstand klarst, dass wir dich erkennen und dass wir zum Glauben zu dir finden und dass wir es auch heute wieder mehr lernen, dir zu vertrauen in unserem Alltag. Bitte segne du da meine Worte, segne du dein Wort und schenke du uns wirklich, wirklich den Glauben. Amen. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. So wissen wir das heute, so sagen wir das heute und so bekennen wir das. Und weil er auferstanden ist, deswegen glauben wir. Naja, wir haben das gelesen, gehört, wie auch immer. Ich kenne viele, die gerne so zur Zeit Jesu mal gelebt hätten. Also so 2000 Jahre zurück, das ist etwa roundabout so, ne? Ob das jetzt 1980 oder 2005 oder ist 2000 Jahre zurück, wo Jesus gelebt hat und mit ihm gegangen sein, mit ihm gehen können, neben ihm sehen, wie er Wunder tut, wie er die Blinden heilt und wie er sich zu Menschen begibt, die am Rande stehen, wie er dann predigt und diese Predigt hat wirklich Kraft, im Gegensatz zu unseren Predigten, also ganz anders, das wünschen wir uns. Und ich kenne so viele, die sich das wünschen. Oder dann vielleicht auch noch mit Jesus vielleicht mal spazieren zu gehen und ihn zu hören, so ganz alleine so. Auge in Auge, so könnte man sagen, also so Hand an Hand oder so, gemeinsam zu gehen mit ihm. Das würde doch alles ganz anders machen, das würde uns das doch viel leichter machen. So wäre es doch leicht zu glauben, wenn wir die Wunder gesehen hätten. Und dann am besten noch den Auferstandenen selber. dann wären doch sicherlich alle Zweifel weggewischt, oder? Seine Geschichten hören, was er erlebt hat. Seine Geschichte hören, ihn mal zu fragen, hey, Jesus, du warst doch tot. Wie war das denn eigentlich? Oder wie ist das denn, wenn man tot ist? Mal so zu fragen. Zu hören, was er sagt. Oder wie siehst du das? Wie siehst du unsere Welt? Mal zu fragen, hier, wie siehst du eigentlich hier unsere Politik, die jetzt hier gerade so läuft? Wie siehst du den Zeitgeist, der so ist? Würde mich interessieren. Mich würde das brennend interessieren. So viele Dinge, die mich interessieren würden. Mit dem Wandern. Ja. Dann vielleicht noch gemeinsam mit dem Essen. Mit dem Gemeinschaft haben. Wäre das nicht schön? Wäre das nicht ein Ort, ein Zeitpunkt, wo man wirklich glücklich wäre ohne Ende? Wo man ihn, Gott, in Jesus Christus anbeten würde? Wäre das nicht das Tollste überhaupt? Es gibt so viele Auferstehungsgeschichten in der Bibel und eine möchte ich uns heute ein bisschen vorstellen. Nur so ein klein wenig. Ich lese immer einen Text, ein bisschen ein paar Verse, das ist ein ziemlich langer Text. Und ich glaube, das ist sogar der längst erzählte Text einer Auferstehungsgeschichte in der Bibel, meine ich wenigstens. Die anderen werden, glaube ich, kürzer. Und ich werde mal so ein bisschen was dazu sagen und dann lese ich wieder ein bisschen weiter. Also nicht den ganzen Text, wie ich das sonst immer mache. Ja, ist ein wunderschöner Text, es ist eine wunderschöne Geschichte, so eine sehr sinnliche Geschichte, die man gerne und gut erzählen kann, die man mitfühlen kann, wie es alles so passiert, wo man merkt, wie man das spürt richtig, wie man das riechen kann richtig, wie es damals so abgegangen ist. Also es ist so schön, diese Geschichte, so toll. Ja, aber wie so oft beim Bibellesen, wenn man sich da sogar so sicher fühlt, dann sollte man nochmal genauer hingucken. Das versuche ich so an zwei, drei kleinen Stellen. Und die ganze Geschichte, die soll uns natürlich alle insgesamt Freude machen. Das ist ja klar. Und auch die Stellen, über die man vielleicht stolpern könnte, die sollen uns letztendlich auch zur Freude bringen. Okay. Aber als erstes mal lese ich nochmal aus Markus-Evangelium. Ups. Hab Mutter zwar gerade schon gelesen, aber ich lese es nochmal. Wo habe ich es denn? Stimmt das überhaupt? Ah ja. Das geht um die Auferstehung. Da ging er hin, verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihm gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie auf dem Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen auch jenen, und sie glaubten nicht. Glaubten nicht. Da war von diesen Zweien geredet. Und von diesen Zweien möchte ich heute erzählen. Da gibt es nämlich die Geschichte dazu. Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 13. Da heißt es dann, ich lese das mal, ich habe das mir ja immer abgedruckt, komme ich da nicht so durcheinander. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Das ist der Bibeltext. An diesem Tag. Was ist denn für ein Tag? Da steht, an diesem Tag gingen da 60 Stadien, das ist auch schon mal komisch, das erkläre ich gleich. An diesem Tag. Was ist das für ein Tag? Es war der Tag, heute vor 2000 Jahren etwa. Der Ostertag. An dem Tag, an dem Jesus auferstanden ist. An dem Tag, als die Frauen, gerade hier, zum Grab gegangen sind. An dem Tag, als Petrus, Johannes zum Grab gegangen sind, gelaufen sind. An dem Tag gehen zwei nach Emmaus, einem Dorf, etwa 60 Stadien. Stadien kennt heute keiner mehr. Wir kennen Stadion, Fußballstadion oder so. Ne? Gibt es dann mal Jubel und mal Trauer. ein Stadion, also ein diese 60 Stadien, also ein Stadion ist normalerweise so knapp 200 Meter. 180 Meter. Also 60 Stadien, so knapp 12 Kilometer. 11, 12 Kilometer, man weiß ja nicht ganz genau. Die ganzen Maße sind ja jetzt nicht so festgelegt, aber so in etwa 3 Stunden etwa sind sie unterwegs gewesen auf dieser Wanderung. Nicht ganz so schnell in Israel. In Israel ist es ja warm. Wer schon mal in Israel gewesen ist, der weiß, es ist jetzt nicht hier wie bei uns, hier kalt und man zieht sich Jacke an oder so. Da schwitzt man. Und damals hat man auch nicht so wunderschöne Wanderschuhe, wie man das heute hat. So irgendwelche Meindelschuhe oder irgend sowas, ne? So mit dicker Sohle und was weiß ich was, luftdurchlässig und was weiß ich, so noch ein bisschen gefedert und Luftpolster und all diesen Krams da, damit es nur schön weich und sacht und damit man richtig schön so dahin fliegt. Ne? Da hat man sich vielleicht irgendwie so eine, ja, so ein Stück Leder unter die Füße gebunden. Oder man ist barfuß gelaufen. Steinig. Da geht man nicht so schnell. Also 3 Stunden waren die mindestens unterwegs in dieser Hitze. Bei diesen Temperaturen. Ist Emmaus die Heimat der zwei Wanderer? Man weiß es nicht. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Denn eigentlich waren die Jünger von Jesus alle aus Galiläa. Das ist im Norden von Israel. Jerusalem ist im Süden und Emmaus ist schon 11, 12 Kilometer von Jerusalem weg. Da eigentlich nicht. Also war es vielleicht so eine Tagesstrecke, die sie gemacht haben. Sie wollten vielleicht zurück nach Hause. Und eine Tagesreise gehen sie dann. Aber es ist eigentlich auch egal. Ich lese den Text weiter. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sie Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. 2 Jünger sind auf dem Weg, 2 gläubige Menschen sind auf dem Weg. Unterhalten sich. Da passiert etwas Merkwürdiges. Da kommt jemand und gesellt sich zu ihnen. Und sie erkennen diesen Menschen nicht. Also wenn ich spazieren gehe, ich gehe manchmal spazieren, ich gehe gerne spazieren. Manchmal langsam, wenn ich so in Gedanken bin. Guck mir alles Mögliche an, ich bin so ein einer, der sich leicht ablenken lässt, guckt rechts und links. Und manchmal begegnet mir einer, kommt von hinten einer, gesellt sich zu mir. Was mache ich? Ich gucke den an. Da kommt eine junge Frau, eine junge Dame. Ne? Denke, ja, wer ist das denn? Ach, das ist die Leonie, genau, stimmt. Ja, genau. Und guckt an, da kommt ein älterer Herr. Ach, das ist der Ulrich. Ja, das ist... Das passiert doch eigentlich. Ne? Also, wenn man spazieren geht und da kommt jemand dazu und der geht mit einem dann. Was macht man? Ja, man guckt erstmal, wer ist das denn überhaupt? Ach so, du bist das. Ach ja, wo kommst du her? Willst du mitgehen? Ach, wir gehen nach Emmaus. Ja, okay. Sie erkennen mich nicht. Jesus, den Auferstandenen. Ist das nicht komisch? Ist das nicht merkwürdig? Also so schön die Geschichte ist, das ist der erste merkwürdige Punkt, der uns hier begegnet. Ich interpretiere das mal so. Jesus kann neben uns gehen und wir erkennen ihn überhaupt nicht. Er kann bei uns sein und wir kriegen das gar nicht mit. Warum? Weil unsere Augen gehalten werden. Also die inneren Augen, die Augen, die etwas erkennen können. Herr, bist du da? Oder, Herr, wo bist du überhaupt in meiner Not? Ich bin krank, ich bin verzweifelt. Herr, wo bist du? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich kriege nichts von dir mit. Jesus kann neben uns gehen und wir erkennen gar nicht, dass er bei uns ist. Das ist das Erste, was wir lernen hier draus, aus dieser Geschichte. Er ist da. Er ist da, er geht mit uns. Er geht mit den Jüngern, mit den Zweien. Gleich lesen wir noch, wer das war, zumindest vom einen. Herr, wo bist du? Ich bin verzweifelt. Herr, wo bist du? Ich bin in einer ausweglosen Lage. Ich habe Probleme, ich habe seelische Probleme. Ich habe Probleme auf der Arbeit. Ich habe Probleme in der Schule, im Beruf, wo auch immer, in der Familie. Herr, wo bist du? Ich kriege das nicht mit. Ich bete und ich bete jetzt immer schon so lange für meine Krankheit und ich werde nicht... Wo bist du denn eigentlich? Bist du nicht da? Bis diese Jünger Jesus erkennen, dauert es auch eine ganze Zeit. Und doch war er da. Die ganze Zeit. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt das sehr schön. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Finde ich sehr schön. Wo bist du, Gott? In dieser Welt, die dich mit Füßen tritt, die gar nichts von dir wissen will. Wo bist du, Gott? Die ja eigentlich immer weiter von dir weggeht. Wo bist du? Bist du nicht da? Keiner möchte was von dir wissen. Überall gibt es nur Kriege, überall gibt es nur Streit, überall gibt es... Wo bist du? Gott, Jesus. Vielleicht ist hier der Zeitpunkt zu fragen, warum die zwei sich am Ostermorgen auf den Weg gemacht haben. Jesus hatte es mehrfach, also mindestens dreimal ihnen gesagt, werde sterben und am selben Tag werde ich auferstehen. Okay, er ist gestorben, Karfreitag. Das könnte man ja eigentlich sagen, okay, am dritten Tag, Karfreitag, Samstag, Sonntag, okay. Sonntag steht er auf. Oder? Da wäre es doch eigentlich folgerichtig, wenn man sagt, okay, ja, das stimmt so. Ich glaube dir, ja, dann gucken wir mal. Da ist das Grab, wo er hingelegt worden ist. Am Sonntagmorgen machen wir da ein schönes Feuerchen, braten schon mal ein paar Eier, machen schon mal es schön, wenn Jesus da rauskommt aus dem Grab, dass wir ein Fest feiern können. Irgendeiner, der Petrus oder Johannes, bringt noch seine Klampfe mit und da singen wir ein schönes Loblied und gut. Oder? Jesus hat es ein paar Mal gesagt, ich werde auferstehen am dritten Tag. Warum gehen die drei? Warum gehen die drei am Ostermorgen oder Mittag dann einfach weg aus Jerusalem? Weil sie nicht geglaubt haben? Sie vertrauten nicht dem, was Jesus ihnen gesagt hatte. So wie uns es auch manchmal schwerfällt, dem zu glauben, was Jesus sagt. Dem zu glauben, was hier drinnen steht, dass das gut ist für unser Leben. Tun wir uns auch manchmal schwer, oder? Ich kenne viele, die tun sich schwer mit Aussagen wie ihre Vater und Mutter. Ja, das ist ein Gebot mit Verheißung. Oder, liebet eure Feinde, sagt Jesus einmal. Tut wohl denen, die euch hassen, die euch verfolgen, die euch schlecht sind. Und wenn einer dir auf die eine Wange schlägt, dann halt dem die andere auch noch hin. Glauben wir das? Dass das gut ist? Oder denken wir, nee, also beim besten Willen nicht. Es gibt so viele Aussagen. Vertrauen wir Jesus wirklich? Vertrauen wir dem Wort Gottes wirklich? Also machen wir uns nicht, also ich merke das ja auch bei mir, wie das manche Aussagen wirklich auch schwer zu verdauen sind. Aber doch sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es die richtigen und dass es die guten Worte sind. Dass es ein gutes Beispiel ist, was Jesus uns sagt, wie wir zu leben haben, leben sollten. Ich lese jetzt noch einige Verse. 17 bis 24 kommt jetzt. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei uns in Gruft die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Das ist der dritte Tag. Das ist schon, die Frauen waren schon am Grab. Nichts gesehen, waren nur ein paar Engel da, zwei Engel. Da kommen Jünger und auch nichts. Ja. Also das ist zumindest im Lukas-Evangelium so beschrieben in der Art und Weise. Sie halten Jesus einen Vortrag also. Interessant an diesem Vortrag ist, dass sie an einer Stelle sagen, von dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Werk. Ein Prophet? Was für ein Prophet? Eine komische Sache, ne? Prophet war er? Das geht zurück auf eine Stelle im 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, Kapitel 18, steht es drin. Da sagt Mose: Einen Propheten wie mich wird der Herr ersehen. Und er wird tun und so weiter. Einen wie mich. Einen, der sein Volk aus der Sklaverei rausführt. Der die Menschheit aus der Sklaverei führen wird. Ein, der das Volk dahin bringt, wo es eigentlich hingehört. Das verheißene Land damals, oder für uns gesagt, zu unserem Herrn, zu unserem himmlischen Vater. Da gehören wir eigentlich hin, als Geschöpfe Gottes, als Kinder Gottes. Diesem Propheten, ist es der Prophet, ist es der Messias? Das geht aus dem, wie sie beschreiben, auch dann hervor. Mächtig in Wort und Werk. Und sie sagen, dass es nun der dritte Tag sei. Aber Jesus hat es doch gesagt. Sie haben geglaubt, solange sie ihn gehört haben. Solange sie seine Wunder gesehen haben. Da waren sie ganz nahe bei ihm. Solange das Gefühl da war. Da waren sie bei ihm. Aber jetzt, wo nichts mehr ist? Jesus sagt es im Johannesevangelium ganz am Ende, im Kapitel 20, als er mit Thomas, einem anderen Jünger, einem anderen Apostel spricht. Da sagt er ihn: Du hast geglaubt, weil du mich gesehen hast. Und jetzt kommt es: Selig sind aber die, die nicht sehen und doch glauben. Und all das, wir sind die. Also hast du schon mal Jesus, also nicht auf dem Bild gemalt oder so, auf dem Gemälde, sondern leibhaftig gesehen? Ich gehe davon aus, dass du es nicht getan hast. Und wir sind selig, glücklich, fröhlich, glückselig. Das ist so ein Wort wie, ja, das ist diese, ja, ja, diese Ausgeglichenheit, diese Freude, dieses Fröhlichsein, dieses gerade stehen können, dieses Strahlen, dieses, die ihr nicht seht und doch glaubt. Diese zwei Jünger, von einem, der eine heißt Kleopas, der andere, wir wissen mal nicht, wie er heißt, die haben so lange an Jesus festgehangen, haben so lange an ihm geglaubt, wie sie ihn gesehen haben. Kaum war er gestorben, am dritten Tag hauen sie ab. Hätten doch warten sollen. Warum haben sie nicht gewartet? Und dann wieder etwas, was wir Jesus nicht zutrauen. Also nicht so was Butterweiches, wie man Jesus so gerne so darstellt, so ein bisschen glatt gebügelt oder so. Jetzt kommt eine Stelle, und da steht, also ich habe das jetzt, ich gucke ja selten mal so in den griechischen Text rein, aber da steht ein Wort, was wirklich sehr massiv ist. Ein knallhartes Wort. Ich lese einfach den Text vor und dann sage ich euch, wie es eigentlich heißen müsste. 25 bis 27. Und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Ihr Unverständigen, eigentlich steht da, o ihr Hirnlosen, o ihr Bekloppten, das ist ein massiv starkes Wort, was man in der Bibel, schreibt man sowas jetzt nicht so, ne? Schreibt man unverständig, oder Luther sagt, ihr Törichten oder so, ne? Ja, ist wirklich ihr Hirnlos. Also macht sie richtig fertig. Passt das zu Jesus? Ja, manchmal passt das zu Jesus. Er kann auch ganz klar sagen, wenn wir völlig falsch laufen. Ja, er ist nicht so butterweich. Die erste Bibelstunde passiert hier nach der Auferstehung. Und da ist das schon wieder interessant, was dann passiert. Jesus sagt also nicht diesen Zweien: Die Frauen, die haben das doch, die waren doch am leeren Grab, die haben doch die Engel gesehen. Er sagt nicht: Maria Magdalena hat doch, er sagt nicht: Petrus, Johannes sind doch dahin gelaufen. Glaubt denen doch. Nee, das sagt er nicht. Das ist interessant. Also er geht nicht auf die Erfahrung ein. Er sagt: Habt ihr denn nicht gelesen, was in den... Glaubt ihr denn nicht, was die Propheten geredet haben? Er weist sie hin auf die Schrift. Auf das hier. Auf die Bibel weist er sie hin. Glaubt ihr das? Ihr habt es doch hier. Ihr kennt es doch zum Teil auswendig. Damals kannten die Menschen das großteils auswendig. Aber was nützt das, auswendig zu wissen? Gar nichts. Es muss ins Herz gehen. Es muss verstanden werden. Es muss geglaubt werden. Du kannst die Bibel jedes Jahr lesen. Das ist gut. Ich mache dir immer Mut dazu und ich ermutige. Ich sage dir immer, dass es toll ist und das ist ja auch schön. Aber es bringt dir nichts, wenn du einfach nur liest oder es einfach nur auswendig lässt. Es muss in dein Herz gehen. Du musst sagen: Okay, ja, ich glaube das jetzt und ich versuche, mich an diesem Wort zu orientieren. Ich mache mein Leben mit Jesus, mit dem Herrn, mit Gott, dem Vater fest. Darum geht es doch eigentlich. Also es geht nicht darum, auf diese Erfahrungen, die die Frauen oder Petrus gemacht haben, daran festzuhalten. Nee. Menschen machen und erzählen ganz, ganz viel. Ganz viele Sachen. Manches ist richtig und manches ist Mist. Ist so. Kokolores. Manches haben sie sich auch eingebildet und denken, es war vielleicht Gott oder eine Fügung oder irgend sowas. Nee. Möglich ist vieles. Glaub doch einfach an das, was hier steht, denn das ist wirklich wahr. Also er weist sie auf das Alte Testament hin. Es sind nicht nur einfach Geschichten von früher, die man mit heute nichts zu tun haben. Das Alte Testament weist immer auf Jesus hin. Immer wieder. Und jede Predigt aus dem Alten Testament sollte sich auch daran orientieren können. Wird es auf Jesus hingewiesen? Das Alte Testament ist voll von Prophezeiungen auf Jesus hin. Ich spreche jetzt mal die an, die schon länger Christ sind. Wusstest du das? Kennst du so ein paar Prophezeiungen auf Jesus hin? Ich meine, bist ja vielleicht schon 5 Jahre oder 10 Jahre Christ oder so. Hast du die Bibel schon mehrmals gelesen? Kannst du das? Kennst du die? Oder wenigstens so ein paar. Der Uwe hat die Tage Psalm 22 zum Beispiel, Karfreitag, zitiert. Das wäre eine Stelle. Das sind mehrere Verse, die auf Jesus hindeuten. Es gibt noch mehr. Steht hier vom Anfang bis zum Ende. In jedem Buch fast findet man etwas auf Jesus hin, prophezeit. Kennst du diese? Kannst du was dazu sagen? Kannst du einen Juden, der auf dich zukommt, sagen, hier, pass auf, hier in deinem Wort steht das doch. Ich bin ja schon 25 Jahre Christ, ich habe das schon oft gelesen, ich kann dir ein paar Stellen zeigen. Kennst du die? Okay, das war so ein kleiner Hinweis, man kann auch mal ein bisschen was dazulernen. Ich lese mal die nächsten Verse, ich merke, die Zeit rennt hier. Vers 28 bis 31 lese ich. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen, also Jesus. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist schon gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und jetzt kommt wieder was ganz Interessantes. Gut zuhören. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Also, diese ganze Geschichte ist voller Merkwürdigkeiten. Merkt ihr, sie kann man so schön erzählen, das ist so eine schöne Geschichte für Kids at Home, Kindergottesdienst, wie auch immer. Oder kannst du so schön erzählen, aber die steckt voller Merkwürdigkeiten. Wurde vor ihren Augen weggetan. Ihre Augen aber wurden aufgetan. Aha. Auch interessant. Ihre Augen wurden aufgetan. Nicht sie haben von sich aus ihn erkannt, sondern jemand anders hat ihnen die Augen aufgetan. Der Glaube, das Erkennen Gottes ist als erstes ein Werk Gottes. Gute evangelische Lehre ist das. Ne? Gute lutherische Lehre. Wir werden demnächst dann auch öfters mal, oder im Laufe des Jahres nochmal darüber uns weiter Gedanken machen über dieses Werk Gottes, das er tut. Die Augen wurden aufgetan. Das ist das erste Werk Gottes. Dann natürlich auch Werk des Menschen auch dabei. In allen Auferstehungsgeschichten, das ist das Interessante jetzt, und da ist es immer zum Anfang so, dass die, die Jesus sehen, ihn nicht erkennen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Maria Magdalena kommt und was passiert? Jesus ist da, steht da und sie denkt, er wäre ein Gärtner. Ich weiß nicht, ob er einen Spaten in der Hand gehabt hat oder einen Rechen oder einen Hut aufgehabt hat wie ein Gärtner, so ein Strohhut, keine Ahnung, wie die auf einen Gärtner kommt. Ihr kennt ihn aber nicht. Oder die Frauen, die ihn salben wollen, sind ja mehrere. Sie gehen hin und erkennen nichts. Petrus erkennt nichts. Die beiden erkennen hier nichts. Thomas, oder als Jesus dann zu den Zwölfen, erscheint er den Zwölfen und er zeigt sich ihnen. Und dann heißt es, dann erkannten sie ihn. Er zeigte seine Wunden, die er hatte, in der Seite und in den Händen. Und da haben sie ihn erkannt. Der Thomas, ein anderer, dem er erschienen ist, hat auch erst gesagt, nee. Dann hat er ihn erkannt. Oder nachher, eine wunderschöne Geschichte in Johannes 21 ist das. Da sind sie am See, die schippern draußen und es sind ja auch viele so Fischer gewesen, schippern draußen und Jesus ist am Strand und brät schon mal ein paar Fische und die gucken und sehen, da ist irgendwie, erkennen ihn aber erstmal gar nicht. Das passiert immer wieder. Das ist interessant, keiner der Jünger hat ihn sofort erkannt. Keiner hat auf ihn gewartet. Und kaum wurde er erkannt, da war er schon wieder weg in unserer Geschichte. Wir können ihn nicht festhalten. Wir brauchen ihn noch gar nicht festhalten. Wir brauchen diesen Moment gar nicht festhalten. Denn was passiert? Zum Ende jetzt. Was dann passiert, es zeigt nämlich, dass es das gar nicht braucht, diese lange Zeit mit Jesus. Sie erkennen ihn und dann ist er weg. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird es ganz toll. Und sie sprachen zueinander, die zwei. Brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück. 3 Stunden wieder zurück mindestens. Und wenn es wirklich Abend gewesen ist, durch die Nacht, manche sagen, es war Nachmittag. Kann auch sein, ist egal. Aber mindestens mal 3 Stunden hin und mindestens mal 3 Stunden zurück, 6 Stunden durch die sengende Hitze oder durch... Also, das ist nicht mal so eben gemacht. Nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren, versammelt und sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wer von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Sie haben Jesus gesehen, sie haben den Glauben wieder bekommen. Und was passiert? Der Glaube bleibt nicht einfach da. Sie gehen jetzt nicht so und setzen sich hin und machen jetzt so einen Lobpreis-Gottesdienst oder so, sondern es geht in die Beine. Und sie sagen, es gibt nichts Wichtigeres, als dass das die Jünger erfahren. Und darüber hinaus sind natürlich auch andere. Das ist das Natürliche. Wenn einer zum Glauben kommt, den Glauben wieder bekommt, dass er das weitersagen möchte. Der möchte irgendwie seinen Freunden, seinen Nachbarn, seinen Arbeitskollegen, wie auch immer. Man erzählt das einfach. Das ebbt dann wieder irgendwie ab. Und das wird ja auch irgendwie verschüttet, klar. Aber das eigentlich, das Erste ist, man möchte es weitersagen. Hey, ich bin froh geworden. Jesus ist wirklich auferstanden. Wir sagen das immer so schön, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Und es ist ein Tag der Freude. Ja, warum? Weil dem Tod die Macht genommen ist. Der Stachel des Todes ist gezogen worden. Und wir haben eine Hoffnung. Und alle die. Also mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Ich habe ja die Tage schon mal erzählt, dass mein Bruder gerade schwer krank ist. Was ist gerade? Also hat ja Lungenkrebs und ist jetzt ins Hospiz gekommen. Da lernt man das dann nochmal so. Da ist es einem das so ganz nahe, wie, dass das Leben so ein Ende hat auch. Dass das Leben nicht ewig dauert. Und dass es auch mal schnell zu Ende gehen kann. Egal, ob mit 50, mit 60, mit 30, mit 80, mit 100. Es ist egal, aber es kommt. Es ist nicht so sicher. Es ist nicht sicher, dass wir gleich hier die Tür da rausgehen. Das Gemeindehaus, das ist gar nicht sicher. Aber es ist sicher, dass wir irgendwann, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in 10, vielleicht in 50 oder 70 Jahren, aber alle werden wir einmal sterben. Und was dann? Was ist dann? Ist dann alles weg? Ist das dann wie so ein schwarzes Loch, in das man fällt? Ist das alles vorbei? Oder gibt es eine Hoffnung? Gibt es ein Weiterleben? Gibt es etwas, wo wir hingehen können? Und wir Christen sagen, ja, es gibt etwas, wo wir hingehen. Wir haben Hoffnung. Dieses Leben, es endet nicht, es geht einfach nur weiter. Es endet mit dem Tod erstmal, aber wir werden weiterleben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern immer leben. Wird eine himmlische Heimat beim, ja, eine Heimat beim himmlischen Vater einmal haben. Ja, das ist die wunderbare Botschaft und ich kann nur sagen, also toll. Und wir blicken einfach froh weiter, auch wenn wir krank sind, können wir sagen, okay, das ist jetzt richtig blöd. Aber ich weiß, ich werde einmal bei meinem Herrn sein. Das ist die wunderbare Hoffnung, die wir zu Ostern verkündigen. Freut euch, das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Amen.